Ja, es ist schon spannend, wenn man eine Predigt vorbereiten darf und Jesus so fragt, ja, was hast du auf dem Herzen? Und ja, manchmal hast du so ein Gefühl, in welche Richtung es geht und du beginnst zu arbeiten. Und ja, ich habe schon relativ früh eigentlich gewusst, um was es heute gehen soll. Und bis zum Schluss, und ich bin gespannt auf heute Morgen, was Jesus heute Morgen zu uns spricht, denke ich, ah, Jesus, irgendwie irgendwas. Und weißt du, dann mache ich heute Morgen, wie das so üblich ist, bevor ich aus dem Haus gehe, noch kurz SRF News App auf. Ich sehe die Schlagzeilen, mache sie gerade wieder zu. Und der Text heute, der passt. Für uns, ist für uns als Gemeinde, ich weiß, dass Jesus uns alle ermutigen will, aber weißt du, was in Israel abgeht, das hat eine Bewandtnis mit dir und mit mir. Wir sind eingepfropft in dieses Volk. Wir gehören zu diesem Volk. Und weißt du, es ist nicht einfach irgendein Volk, sondern es ist Gottes Volk mit Gottes Verheißung darüber. Und er hat es lieb. Er hat es echt lieb. Und er hat einen Segen für die Welt verheißen. Das ist das Verrückte, oder? Wir sehen dieses Volk, wir sehen, wie es geplagt ist, wir sehen, wie es angegriffen ist, aber Gottes Segen für die Welt steht über seinem Volk und aus dem Volk heraus in die ganze Welt. Es ist manchmal unvorstellbar, wir sind ein Teil von diesem Segen und Jesus, ich danke dir für diesen Segen, den du bereit hast für die Welt. Für den Segen, von dem wir profitieren dürfen, dass wir zu deinem Volk gehören, aber für den Segen, den du für die Welt bereit hast. Und ich bitte dich, dass du diesen Segen offenbar werden lässt. Ich bitte dich, dass die Welt dich erkennen darf. Herr Jesus, und ich bitte dich auch, dass die Welt dich noch erkennen darf, bevor du zurückkommst als der König, der eine neue Zeit einläutet. Herr Jesus, ich bitte dich, dass Menschen dich kennenlernen dürfen, jetzt in der Zeit der Gnade. Amen. Ja, wie geht es dir denn so heute Morgen? Magst du dich noch erinnern an die letzten Predigten, die wir da gehört haben? Da haben wir so viele gute Dinge beisammen und wir werden heute, das was heute kommt, wird ein bisschen anschließen an die Predigt, die ich halten durfte zum Thema, ja, dein Teil in der Veränderung, in der wir stehen, aber sie geht auch in das hinein, was uns Oliver letzte Woche erzählt hat, über diese großzügige Gnade von Gott, die wir alle erfahren durften und dürfen und diese großzügige Gnade, die wir weitergeben dürfen oder die wir weitergeben sollen. Und weißt du, mich bewegt, nach der Predigt ist immer vor der Predigt, mich bewegt seit der letzten Predigt das Thema Jesus, was ist dir denn für die Gemeinde wichtig? Was willst du denn uns als Gemeinde heute sagen? Was willst du, worauf willst du den Augenmerk heute legen? Und ich glaube, Jesus möchte uns heute ermutigen. Ich glaube, Jesus möchte uns heute oder dich und mich heute ganz neu auf neue Füße, auf neue Fundamente irgendwie stellen, wo wir wissen dürfen, wir sind diese Kinder, wir sind sein Volk. Ich bin auf Instagram auf ein Zitat von Spurgeon gestolpert. Spurgeon ist auch auf Instagram, sogar mehrmals habe ich gesehen. Kannst du ihm folgen, wenn du willst. Ich glaube, dass ein Grund, warum die Kirche von Gott heutzutage so wenig Einfluss über die Welt hat, ist, weil die Welt so viel Einfluss über die Kirche hat. Da habe ich gedacht, oh ja. Und weißt du, der Spurgeon, der lebt da nicht mehr ganz. Der ist schon eine Zeit lang tot. Der hat dieses Zitat vor etwa 150 Jahren geschrieben, also er ist nicht mehr real auf Instagram drauf, sondern seine Zitate leben da weiter. Also schon vor 150 Jahren hat er diesen Umstand in dem Sinn auch beklagt und gesagt, hey, was ist denn los? Das Volk Gottes, es steht in dieser Welt, aber irgendwie macht die Welt mit diesem Volk auf einer Seite, was es will, aber nicht nur das, sondern das Volk Gottes, es lässt sich irgendwie auch darauf ein, es wird irgendwie beeinflusst von der Welt. Und ich meine, ich kann das auch zu mir selber sagen. Ja, das ist so. Oder? Also wir sind nicht einfach hier und kommen da als Gottes Volk und gehen durch diese Welt als seine Botschafter und die ganze Welt jubelt dazu, sondern vielleicht kommst du dir eher ein bisschen wie ein Mauerblümchen vor, dass da irgendwie in einem Team sitzt, in einem Arbeitsteam, in einer Schulklasse, in einer Nachbarschaft. Ja, ich war am Sonntag im Gottesdienst. Oder irgendwie so, vielleicht bist du einfach hier, genießt es am Sonntag hier zu sein in der Woche und willst in der Woche gar nicht allzu viel mit all dem Mist, das in der Welt läuft, zu tun haben. Aber ich glaube, Gott möchte mehr. Gott möchte die Welt berühren, die Welt verändern durch sein Volk. Ja, was ist denn Gott für die Gemeinde wichtig? Ich möchte uns in einen Schatz hineinnehmen. Und dieser Schatz ist ein Brief, den wir erhalten haben, ja, nicht ganz direkt, die Gemeinden erhalten haben, die in der Region von der heutigen Türkei leben. Es ist ein Brief von einem Freund, Freund ist ein bisschen übertrieben, aber von einer Person, die wir alle sehr mögen. Es ist ein Brief von Petrus. Und das ist so ein Jünger, mit dem identifizieren wir uns ja irgendwie sehr gerne oder sehr häufig. Oder? Das ist ja so, ja, da wissen wir, der hatte auch so seine Herausforderungen im Leben, wie wir das auch kennen. Keine Angst, die anderen Jünger hatten das auch, die haben es einfach vielleicht nicht ganz so prominent in die Bibel geschafft damit. Aber dieser Jünger, er ist besonders. Er hat ein ganz besonderes Anliegen für die Gemeinde. Er hat nicht nur ein Anliegen, sondern er hat einen Auftrag gekriegt von Jesus und hat gesagt, Petrus oder Simon, du bist der Fels. Auf dir will ich die Gemeinde bauen. Und er war in Jerusalem und ist dann aber auch später in seinem Leben weitergereist, hat auch die Heidenchristen in dem Sinn besucht, auch dort in den Gemeinden gearbeitet, hat sich auch immer besser mit Paulus verstanden und er schreibt dann diesen Brief in Rom und geht aus, wahrscheinlich kurz bevor Nero mit wirklich der ernsten Christenverfolgung begonnen hat, schreibt er diesen Brief an die Gemeinden eben in der Türkei, in Syrien und er will sie mit diesem Brief ermutigen. Ja, was war dann Petrus wichtig? Was hat er denn dieser Gemeinde so weitergeben wollen? Was ist denn das, was ihm auf dem Herzen gelegen hat? Und was hat denn das mit uns zu tun? Es ist spannend, oder? Der schreibt, Petrus ist ein Jude, als Jude aufgewachsen und hat dann Jesus als Messias erkannt. Wir würden ihm sagen, er ist ein messianischer Jude heutzutage. Und er hat diesen Brief aber an Heidenchristen geschrieben, also an Christen, die in einem Umfeld gelebt haben, die das nicht groß jüdisch geprägt war, sondern eher heidnisch, irgendwelche Gottheiten oder irgendwelche auch Kulturen, in denen sie waren. Und Petrus hat diesen Brief geschrieben, weil er die Leute dort ermutigen wollte. Er wollte diesen Leuten zeigen, welchen Platz sie haben in der Welt. Und er wollte ihnen auch Mut machen, weil diese Leute, sie hatten es nicht leicht. Sie waren immer wieder herausgefordert, sie waren unterdrückt, sie konnten nicht einfach machen, was sie wollten. Wenn sie zum Glauben standen, war das nicht so einfach für sie. Und er wollte sie auch darin ermutigen und ihnen sagen, hey Leute, haltet das aus. Und wenn wir das uns so vor Augen führen, dann finde ich schon, das ist insofern auch für uns heute durchaus passend, auch wenn wir nicht in der Türkei leben. Wir sind auch Heidenchristen hier. Und irgendwie eine gewisse Bedrängnis erfahren wir teilweise auch. Gott sei Dank, ich glaube, dürfen wir das schon sagen, schon nicht so, wie das die Gläubigen dort erlebt haben, aber man merkt schon, wie da die Stellschrauben angezogen werden und wie das, was du und ich, was uns wichtig ist im Glauben, einfach immer mehr schlecht hingestellt wird, verworfen wird, abgelehnt wird und damit auch wir als Personen. Und er ermutigt sie, haltet fest an der Hoffnung, an dem, was Christus vorgelebt hat, am Heiligsein und seid ein Zeugnis. Was ich spannend finde, Petrus schreibt diesen Leuten im Brief auch immer wieder, hey, ihr seid Fremde. Dort, im ganzen Brief kommt das immer wieder vor, wir sind einfach hier auf dieser Welt, jetzt im Moment als Fremde, aber es geht weiter. Petrus weist darauf hin, auf die Wichtigkeit von seinem Wort, von der Bibel, er weist hin auf die Wichtigkeit von der Gemeinde. Und weißt du, in der Kleingruppe haben wir ja angefangen, also der Start unserer Kleingruppe ging ja darum, die Bibel zu lesen. Und ich sage euch, lest diesen ersten Petrusbrief doch bitte einfach als Ganzes durch, weil ich werde heute nur ganz kleine Snippets von diesem Brief uns schmackhaft machen, weil ich glaube, dass Jesus dir und mir heute weitergeben will. Aber lies diesen ganzen Brief durch. Es ist ein wunderbarer Brief, es ist ein ermutigender Brief. Dauert circa 25 Minuten. Ich denke, das schaffst du. 25 Minuten weniger Tagesschau, irgendwie sowas. Passt. Ja, und Jesus, der Heilige Geist, hat mich hier auf den Fokus oder eine Textpassage erinnert, die ich mit euch anschauen will. Die ist in der Mitte von den ersten zwei Kapiteln und deshalb werde ich heute ein bisschen auf diese ersten beiden Kapitel eingehen. Also der Brief ist länger, der hat auch andere Themen als das, was ich heute hervorhebe. Und trotzdem jetzt mal erste Reihe nach. Ihr merkt, es geht so ein bisschen rundherum. Und dieser erste Petrusbrief, er fängt an mit einem wunderbaren Blick von Petrus. Ui, das ist irgendwie klein zu lesen. Da steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Also ganz zum Anfang vom Brief kommt Petrus und sagt, gepriesen sei Gott. Kannst du sagen, gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns von Neuem geboren. Und er hat uns nicht einfach nur von Neuem geboren, sondern er hat uns geboren. Und Petrus macht den Bogen auf und sagt, hey, da, zu dieser lebendigen Hoffnung, zu dieser ewigen Hoffnung, diese sichere Hoffnung, sagt er, ist ein unvergänglich, ein makelloses Erbe. Dorthin, das ist der Blick, dorthin steuern wir, steuert ihr, liebe Gemeinde. Und er sagt nicht nur das, sondern er sagt, hey, Gott, er wird euch die Kraft geben, er hat durch seine Macht, wird er uns darin bewahren. Vielleicht hast du auch schon manchmal gezweifelt und weißt nicht recht, ja, das mit, schaffe ich denn das, bis ich alt bin, treu seine. Petrus sagt der Gemeinde, Gott wird euch durch seine Macht bewahren, hin zu diesem Erbe. Er spannt den Bogen auf, dort geht es hin. Wie wunderbar. Kommt mir der Römer in den Sinn, wo er sagt, hey, nichts kann dich von Jesu Liebe trennen. Nie mehr, wenn du dich daran festhältst. Und er beendet die ersten beiden Kapitel, aber dann mit einem Blick zurück, wo er sagt, ja, aber weshalb denn? Woher kommt denn das Ganze? Und was haben wir denn jetzt davon? Ich meine, es ist ja schön und ist wirklich schön und ist wunderbar, eine ewige Hoffnung zu haben. Aber die Leute, sie stehen ja jetzt im Alltag. Und so schreibt er am Ende vom zweiten Kapitel, so wie die Klammer um diese beiden Kapitel. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Petrus geht zurück und sagt, ja, das ist unsere ewige Hoffnung. Aber der Grund für diese Hoffnung ist Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an dieses Kreuz, damit wir den Sünden gestorben sind. Schreibt Petrus hier, sagt ihr selber, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Die hat kein Anrecht mehr an mir. Sie hat sie nicht in Ewigkeit und sie hat sie auch hier nicht auf der Erde. Weißt du, wenn wir hier auf dieser Erde unterwegs sind und Jesus nicht kennen, dann machen wir Dinge, wir glauben Dinge, wir leben ohne Gott. Und das ist ein Problem, wenn du mit Gott zusammen in der Ewigkeit sein willst. Wenn du einmal sagst, doch, ich will meine Ewigkeit mit Jesus verbringen, dann sagt Jesus, hey, es gibt nur einen Weg. Ich bin für deine Sünden gestorben. Nimm dieses Angebot an und du wirst in Ewigkeit mit mir leben. Also wenn du für dich selber noch nicht weißt, ja, ob du die Ewigkeit einmal mit Jesus verbringen wirst, wenn du nicht weißt, was all das Gottlose, das in uns ist, und das ist nicht einfach nur riesig, sondern das kann auch ganz klein sein, das dich von der Heiligkeit Gottes trennt. Wenn du noch solche Dinge in deinem Leben hast und nicht sicher bist, was damit ist, dann lade ich dich heute ein. Bring das vor Gott. Er hat dich so lieb. Er hat dich so lieb, dass er Jesus gebracht hat, damit er diese Sünde auf sich nimmt und am Kreuz stirbt. Damit du all das, was hier rundherum stehen hast, dass du das für dich nehmen kannst. Das ist das, was Petrus am Schluss im zweiten Kapitel sagt und sagt, wir sind der Sünde gestorben. Ich finde das noch wichtig, wir sind der Sünde nicht ausgeliefert. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an dir und an mir. Auch wenn das vielleicht manchmal immer noch durchblitzt und Gott darüber Gnade hat. Und ich finde den Schluss hier so schön, ihr seid zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ein Hirte und Beschützer. Der Herr ist mein guter Hirte. Der Herr ist dein guter Hirte. Er wacht über dir. Wir haben heute schon von Jonas fast den Satz gehört, dass wir am Tisch sitzen bei ihm. Ja, er hat uns freigekauft. Das sind zwei Aussagen aus dem Petrusbrief. Er hat uns freigekauft von dem sinn- und ziellosen Leben. Jesus möchte nicht, dass du ein sinn- und zielloses Leben führst. Und er hat uns nicht einfach irgendwie herausgekauft, sondern Petrus betont, er hat uns mit dem Kostbarsten, mit dem Teuersten, was es überhaupt auf dieser Erde gibt, hat er für deine und meine Schuld gezahlt, nämlich mit dem Blut von Jesus, von seinem kostbaren Sohn. Es gibt nichts Teures. Petrus vergleicht es, es ist viel wertvoller als Gold und Silber. Hey, das ist echt, echt krass. Was für wunderbare, was für wertvolle Zusagen, die wir da so nehmen können. Und vielleicht sagst du schon, ja, das ist alles bekannt und da bin ich froh, darf ich da dieses Erbe haben? Und in dieser Spanne von woher wir kommen und wohin wir gehen, da hebt Petrus in großartiger Weise die Berufung hervor für die eben genau das erleben dürfen, für die Gemeinden, an denen er schreibt und die zu dieser Erlösung Ja gesagt haben. Zu denen sagt er, hey, ich sage euch, was eure Berufung ist. Und bevor ich euch den Vers zeige und mit euch lese und mit euch feiere, will ich sagen, dieser Vers, er hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Ist wahrscheinlich inzwischen schon 20 Jahre her, ich darf jeweils gar nicht zurückrechnen, das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn ich solche Dinge beobachte, aber habe ich eine CD in die Hand gekriegt von TOS, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Kirche in Deutschland, Tübinger Offensive Stadtmission, die gibt es immer noch, sind immer noch ziemlich offensiv unterwegs, wenn du die Webseite anschaust. Ja, ich habe eine Worship-CD von denen in die Hand gekriegt, die haben 40 Tage gebetet und gefastet und dann eine CD aufgenommen. Echt powerful. Ich kannte das damals auch nicht, auch den Stil von solchen CDs kannte ich nicht, war trotzdem super. Und die haben diesen Vers da drin proklamiert, diesen Vers, den ich euch jetzt vorlese. Und dieser Vers, den dürfen wir uns in unsere Herzen schreiben. Da steht nämlich im 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Ich lese den Vers noch. Wer kennt den Vers? Wer kennt ihn auswendig? Okay, wir lesen ihn nochmals. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das seid ihr, das sind wir, das bist du, das bin ich. Das ist diese fremde Gemeinde. Und das Spannende ist ja, weißt du, der Petrus, der nimmt in diesen Versen ganz viele alttestamentliche Bezüge auf. Und er sagt dieser Gemeinde, die ja nichts mit Israel in dem Sinn am Hut hat, und sagt, hey, diese Verheißungen, die Gott schon seinem Volk gegeben hat, deshalb passt diese Predigt auch auf die Situation in Israel heute, diese Verheißungen, die hat er schon seinem Volk gegeben, er hat diese Verheißung seinem Volk gegeben, sogar bevor sie irgendwelche 10 Gebote gehabt haben, hat er gesagt, du sollst mein Volk sein, du sollst mich hören, du sollst mir gehorchen und du sollst mein Volk sein und die Erde wird durch dich gesegnet sein. Und Petrus nimmt das wieder hervor und sagt, ihr seid genau gleich. Ihr seid nicht irgendwelche Christen zweiter Klasse. Das war damals so auch ein bisschen ein Streit, oder? Das sind die jüdischen Christen, sind die frommen Christen und die anderen Christen sind halt auch Christen. Nein, ihr seid nicht irgendwie eine andere Kategorie, sondern ihr gehört genau hier hinein. Es sind 4 Aspekte, die Petrus hier hervorhebt. Ihr seid das auserwählte Volk. Jesus hat sich ein Volk auserwählt. Jesus hat zum Volk Israel gesagt, durch den Propheten Jesaja, der ja auch eine Brücke spannt zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesus, er hat dich bei deinem Namen gerufen. Vielleicht magst du dich noch genau an den Moment erinnern, wo Jesus dich bei deinem Namen gerufen hat und gesagt hat, Samuel, oder wie du heißt, du bist mein, ich habe dich lieb. Vielleicht ruft dich Jesus heute und sagt, hey, ich klopfe an deiner Tür an, willst du nicht auch diese Auserwählung, die ich eigentlich für dich bereit habe, für dich ergreifen? Ja, wozu hat er uns dann herausgerufen oder ausgewählt? Er hat uns in eine königliche Priesterschaft gerufen. Das ist so ein verrückter Ausdruck. Aber wahr, genau. Ein königlicher Priester, das ist irgendwie, das ist ja immer getrennt gewesen. Die Könige und die Priester, die haben zwar gewisse überlappende Geschenke auch gehabt von Gott, aber er spricht das schon seinem Volk zu. Er sagt, hey, ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, ich habe euch aus der Sünde herausgeholt, damit ihr meine königlichen Priester sein könnt. Damit ihr mich als König anbeten können. Gott als König und auch Jesus als König. Der König von Israel, den wir am Palmsonntag gefeiert. Aber nicht nur das, sondern wir sind seine Königskinder. Alle die Gottes Vergebung für ihr Leben in Anspruch nehmen, die dürfen sich seine Kinder nennen. Kinder und Miterben. Wir haben das einleitend gehört in der Einleitung von Petrus. Wir sind berufen zu diesem Erbe, das wir vom Vater kriegen. Ein Erbe kriegst du von einem Vater, das kriegst du nicht von irgendeinem Fremden. Petrus schreibt, ihr seid lebendige Steine. Kommt ein bisschen die Brücke zur letzten Predigt. Ihr seid lebendige Steine, aus denen ich meine Gemeinde baue. Und wozu, sagt Petrus? Petrus sagt, dass ihr darin geistliche Opfer darbringt, dass ihr darin als geistliche Priester arbeitet. Du bist ein königlicher Priester. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus uns alle zu Königen und Priestern gemacht hat. Sag dir selber, ich bin ein königlicher Priester.
Fühlst du dich als königlicher Priester? Fühlst du dich als König? Fühlst du dich als Priester? Ich fühle mich nicht immer gleich fest als König und ich fühle mich auch nicht immer gleich fest als Priester. Aber weißt du, es geht nicht darum, was wir fühlen, sondern es geht darum, was hier in seinem Wort steht. Wir sind königliche Priester. Das ist ein Teil der Berufung, die die Gemeinde hat. Und die Gemeinde, das hat sich in den 2000 Jahren nicht geändert, die Gemeinde, die hier sitzt, die könnte diesen Brief von Petrus erhalten haben. Ihr seid das auserwählte Volk, ihr seid die königliche Priesterschaft. Es ist nicht etwas für Spezialisten. Also wir haben hier ganz viele Priester. Es ist nicht einfach ein Priester, der auf der Bühne steht. Auch im Tempel hat es ganz viele Priester gehabt, die waren auch nicht alle auf der Bühne. Die einzige Qualifikation, die du brauchst, um ein Priester von Gott zu sein, ist, dass du Ja sagst zu ihm und dass du in deinem Herz eine Liebe für ihn hast und dass du dich Gott hingibst. Dass du sagst, Jesus, ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich gebe mich dir hin. Ich bin dein. Ich bin dein Samuel. Ich bin dein königlicher Priester. Auch wenn ich mir das im Moment noch gar nicht vorstellen kann, was das bedeuten kann. Weißt du, Jesus sucht keine Heroes, die schon einen Plan haben, wenn sie daherkommen. Aber er sucht Menschen, die sagen, hey, ich bin hier. Gebrauche du mich. Es wird spannend werden, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Diese hingegebenen Leute, das ist auch dieses heilige Volk, das Gott alleine gehört. Petrus sagt, ihr seid nicht nur königliche Priester, ihr seid das heilige Volk. Ein Volk des Eigentums. Gott, er ist unser Herr. Wir gehören ihm. Wir sind ein heiliges Volk. Wir sind herausgerufen, wir sind anders. Kein Problem, wenn du nicht gleich bist wie dein Nachbar, der Jesus nicht kennt. Sondern du bist heilig, du bist herausgerufen. Du musst nicht so tun, wie wenn du heilig wärst, das kommt schlecht. Aber du darfst das, was Jesus in deinem Herzen freisetzt, ausleben und sagen, ich bin heilig. Ich bin berufen, so zu sein, wie der Herr, wie Gott, der mich als sein Eigentum nennt, mich haben will. Heilig bedeutet ausgesondert sein. Ja, wir sind rausgesondert, wir sind aus der Finsternis in das Licht gezogen. Ist doch wunderbar. Und du fragst dich vielleicht, hey, wie geschieht das? Wie werden wir zu diesem Volk des Eigentums? Es ist der Heilige Geist, der das in uns macht. Jesus sagt, ich werde mir ein neues Volk herausrufen und ich werde diesem Volk das Gesetz ins Herz legen. Sie werden meine Stimme hören und sie werden dieser Stimme gehorchen. Genau die gleichen Verse, die Gott schon seinem Volk Israel, oder genau gleiche Worte, die Gott schon seinem Volk Israel sagt, sie werden meine Stimme hören, sie werden mein Gesetz in sich haben, sie werden diesem Gesetz gehorchen. Heiliger Geist, fülle unsere Herzen und lass uns diesen Worten von dir, lass uns sie hören und lass uns sie tun. Wir wollen heilig sein. Gott ist heilig, wir sollen heilig sein. Wir können uns keine Punkte holen. Ich hatte diese Woche eine Diskussion, es war wunderbar. Wir können uns bei Gott keine Punkte holen, weder im Guten noch im Schlechten, noch in Prüfungen überwinden oder in irgendwas, aber wir können uns Gott hingeben. Wir können sagen, hey, egal ob es super gut läuft oder ob es super schlecht läuft, ich bin hier von dir und ich glaube, dass du mein Gott bist und ich bin dein Eigentum. Er ist der Schöpfer von dir und mir. Heute Morgen in der Lobpreiszeit, wie faszinierend ist doch das. Gott schafft uns Menschen mit allen Fehlern und er lebt sogar in uns. Oder? Verrückt. Er will die Welt durch dich verändern, berühren. Und trotzdem sind wir in seiner Hand, sind wir in seinem Verantwortungsbereich. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Gott, der dich besitzt, er lässt dich nicht fallen. Wenn du dich ihm hingibst, bist du am sichersten Ort, wo du überhaupt sein kannst. Wie befreiend. Manchmal echt befreiend. Vielleicht, wenn du vor einer Herausforderung stehst, aber vielleicht einfach generell im Leben. Und wozu? Der letzte Punkt ist dieses heilige Volk gerufen. Es hat den Auftrag, Gottes große Taten zu verkünden, der uns aus der Finsternis ins Licht gerufen hat. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich war gar nicht so mega in der Finsternis. Ich bin gut aufgewachsen, im gläubigen Haus und so weiter. Praise the Lord, wie wunderbar ist das? Weißt du, ich glaube, wir müssen nicht so wahnsinnig viel Finsternis erlebt haben. Wir können rund herumschauen, wir sehen genug Finsternis, um zu wissen, dass diese Welt es dringend braucht, dass sie aus der Finsternis in das göttliche Licht herausgezogen werden. Und das ist unser Auftrag, die Taten dessen zu verkünden, die Taten von Jesus zu verkünden. Hat Jesus große Taten getan? Amen, ja, er hat es. Tut Jesus immer noch große Taten? Ja, lasst uns davon Zeugnis geben. Wenn du große Taten mit Jesus erlebt hast oder vielleicht hast du das Gefühl, das ist eine kleine Tat, dann erzähl das in einem Gottesdienst. Dann geh auf die Gottesdienstleitung zu und sag, hey, ich habe was erlebt mit Gott. Jawohl, unser Gott erlebt auch heute noch. Lasst uns verkündigen die Taten dessen, der uns berufen hat. Die Taten. Gott ist ein lebendiger Gott. Er lebt heute noch durch dich und er wirkt. Lasst uns ihn verkünden mit unserem Leben, mit dem, was wir tun. Aber auch, wenn uns Menschen ansprechen und sagen, hey, was ist das eigentlich für eine Hoffnung, die du hast, sagt Petrus, lasst uns jederzeit bereit sein, davon zu erzählen, was uns denn diese Hoffnung gibt. Wenn dich jemand anspricht und sagt, hey, du lachst immer, ich verstehe gar nicht, weshalb du immer gut drauf bist, dann sagst du, ja, ich habe keinen Grund zum schlecht drauf sein, weil ich habe Jesus. Er ist der Grund für meine Freude, für meine Zufriedenheit, nicht meine Umstände oder meine Herausforderungen. Petrus schreibt, seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Hey Leute, Petrus, so impulsiv er war, er will nicht, dass wir anderen Leuten einfach die Bibel um die Ohren hauen. Das hat wahrscheinlich noch nicht so manche Menschen gerettet, sondern dass wir in Sanftmut die Liebe von Jesus weiter erzählen, die großen Taten, der aus der Finsternis ins Licht herausruft. Hey, was machst du mit dem, wenn du das hörst? Kommt zu einem Ende. Ich bin überwältigt von diesem Geschenk, von dieser Gnade. Und diesem Gott, dem möchte ich nachfolgen. Von dem möchte ich erzählen, für den möchte ich bereit sein. Und ganz ehrlich, ich hoffe, du kannst diese Passage nicht lesen, ohne Emotionen zu verspüren, ohne eine Begeisterung zu verspüren, ohne zu merken, hey, wie verrückt ist das, was Jesus mit seinem Volk, mit dem Volk, das hier sitzt, mit dem, was wir sind, machen will. Diese Verse, sie zeigen Gottes Leidenschaft für dich, für sein Volk. Jesus ist nicht mehr auf der Erde, aber er hat sein Volk hier auf der Erde, damit sie zeugen können. Zu Hause, unterwegs, in der Gemeinde. Merkst du den Segen, der Gott für die Welt hat, der Gott durch dich schenken möchte? Mit dem Volk Israel hat es angefangen und es geht bei uns weiter. Dieser Segen durch die Gemeinde, durch dein Dreamteam, durch deine Kleingruppe, vielleicht ein Anlass, wo du Leute dazu einlädst. Vielleicht eine Einladung von Leuten, ein offenes Gespräch, eine helfende Hand jemandem gegenüber. Diese Hoffnung, dieser Segen, der Gott der Welt durch sein Volk versprochen hat, lange bevor es Gesetze gab. Gott ist nicht primär ein Gott von Gesetzen, sondern er ist ein Gott der Beziehung. Und der Liebe. Und er möchte, dass die Menschen das verstehen. Das Gesetz führt zum Tod. Die Menschen sollen Gottes Leidenschaft für sie erkennen können. Durch uns. Hey, du bist auserwählt. Du bist gewählt. Du bist gewollt. Du bist eingesetzt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, dort, wo du arbeitest, ist kein Zufall, wer um dich herum lebt. Du bist heilig. Du bist anders. Du gehörst Gott. Das ist gut. Du bist ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin. und du hast eine Mission für diese Welt. Hey, wenn diese vier Punkte stimmen, und das glaube ich, die stehen in der Bibel so, wenn diese vier Punkte stimmen, was will dich abhalten davon, ein Segen für die Welt zu sein? Ein Gott, der das Meer teilt, ein Gott, der Riesen besiegt, ein Gott, der Tote wieder lebendig macht, der befähigt auch dich, der befähigt auch mich. Sag ja dazu, sag jawohl, ich will in diese Berufung, in dem du mich und in dem du uns als Gemeinde gerufen hast, hineinstehen. Schau dir diese vier Punkte an. Wo findest du dich hierin wieder heute Morgen? Was willst du heute für dich nehmen? Vier Punkte ist manchmal ein bisschen schwierig, deshalb überleg dir einer von diesen vier Punkten. Was ist neu? Was ist dir neu wichtig geworden? Was willst du sagen, nächste Woche will ich daran denken? Was wünschst du mehr in deinem Leben? Was wünschst du dir mehr, bewusst zu sein von dieser Berufung, die Jesus für dich hat? Wähle dir einen Punkt aus. Oder der Heilige Geist hat bereits zu dir gesprochen. Ist nicht so kompliziert. Meistens spricht er ziemlich früh und ziemlich schnell genau das an, was er dir heute mit aufs Herz geben hat wollen. Machst du mit? Und nächste Woche mal noch den Brief lesen? Aber nimmst du den Punkt mit? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, ich danke dir ja, für diese für mich so überriesige irgendwie Verheißung oder Berufungsaussage, die wir heute einfach miteinander haben lesen und bewegen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns auserwählt hast, dass du uns gerufen hast. Herr Jesus, dass wir das als einzelne Personen nehmen dürfen, aber du hast das einer Gemeinde zugesprochen, dass wir uns als Gemeinde wissen dürfen, wir sind auserwählt, wir sind gerufen. Wir sind gerufen, heilig zu sein, anders zu sein. Jesus, wir wollen dir gehören. Wir wollen dein Eigentum sein. Wir wollen heilig sein. Und wir müssen zugeben, Jesus, wir schaffen das selbst nicht. Aber Heiliger Geist, hilf uns dabei, so unterwegs zu sein, dass wir dich widerspiegeln, dass wir diese königlichen Priester sein können. Herr, du weißt, was vielleicht auch gerade da dran ist, wo wir uns in dein Reich hineingeben können, wo wir voller Freude und Begeisterung einfach dir dienen dürfen, dich groß machen dürfen, dich anbeten dürfen, dir Opfer bringen dürfen. Herr Jesus, und ich danke dir, dass diese Berufung nicht einfach abgeschlossen ist hier in der Gemeinde, in diesem Sonntagmorgen, in diesem Raum, sondern dass die Berufung hinausgeht in die Welt. Herr Jesus, in die Welt, die so verloren ist, wo so viel Finsteres ist, wo so viel hoffnungslos ist, so viel sinn- und ziellos, wie Petrus das beschreibt, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast zu diesem ewigen Erbe, zu diesem makellosen Erbe. Herr, und dass wir das verkünden dürfen und dass wir das sagen dürfen und sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Licht in der Finsternis und dieses Licht, es ist Jesus, Jesus allein. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das in unsere Herzen verankerst, dass du diesen Vers oder diese beiden Verse in unseren Herzen verankerst, dass wir diese kennen dürfen, dass wir diese leben dürfen. Herr, nicht nur wegen uns, ich glaube, es ist schon auch für uns wichtig, aber nicht nur wegen uns, sondern weil du die Welt segnen willst. Herr, du willst die Welt segnen durch dein Volk, durch das auserwählte Volk der Juden, aber auch durch das Volk der Christen, das eingepfropft ist in dieses Volk. Herr, und ich bitte dich, dass dieser Segen fließen darf. Und ich bitte dich, dass auch wir als das eingepfropfte Volk, dass wir an diesem Segen, diesen Segensbringer festhalten können, auch wenn wir vielleicht Druck erfahren. Ich danke dir, dass wir das hier noch nicht in dem Sinne erfahren, wie das die ersten Christen dort erlebt haben, aber ich bitte dich, dass wir das einfach festhalten dürfen und hochhalten dürfen und dich damit ehren und verkünden. Du bist ein wunderbarer Gott und ich lobe und ich preise dich und ich danke dir für diese ermutigenden Worte, für ja, auch für den Petrus, der das so wunderbar formuliert hat und uns zusprechen will. Danke vielmals für ja, diese 2000 Jahre von diesem neuen Volk oder von diesem zusätzlichen Volk, das du gerufen hast. Danke, Jesus, dass wir Vergebung haben dürfen durch dich. Ich lobe und ich preise dich. Mögst du uns alle segnen, mögst du mit uns mitkommen, jeden Tag.